BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sage ich zu Dr. Med. Pablo Hagemeyer. Schön, dass Sie im Studio sind.
Ich freue mich, danke.
Wir hatten ja schon mal die Ehre vor ein paar Jahren zu Corona-Zeiten. Da
Stimmt.
haben wir nur über Leitung geratscht und da haben Sie Ihr erstes Buch vorgestellt mit einem sehr provokativen Titel. Mhm. Das dürfen Sie jetzt
Darf
nennen.
Ich jetzt
Als
sagen,
Dame tue ich es nicht.
Gestatten, ich bin ein Arschloch.
Habe die Ehre, sage ich nur. Das war natürlich sehr augenzwinkernd und Ihr erstes Buch über Narzissmus.
Ja.
Und nicht nur wegen des Titels, es ist relativ schnell, natürlich wegen unserem Ratsch, ein Bestseller geworden.
Natürlich, es war der Ratsch, es war auch die Pandemie, muss man auch sagen, weil offensichtlich haben so wenig Menschen Bücher geschrieben zur Pandemie, also für die Pandemie quasi, dass meins dann doch im Regal war und die meisten es dann doch lesen wollten und gelesen haben.
Und Sie haben über Narzissmus geschrieben. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Buch gestatten, ich bin ein Arschloch, Narzissmus gesellschaftsfähig gemacht hat, aber ein bisschen in die Gesellschaft gebracht hat.
Ja.
Und erstaunlich ist, dass Narzissmus dann doch sehr weit verbreitet ist.
Ja, das ist das Verrückte, wenn man zurückschaut über die Berichterstattung zum Beispiel, über das Thema, dann sieht man, dass das Wort Arschloch erstens viel pressegängiger geworden ist seitdem, habe ich das Gefühl. Und auch noch das Wort Narzissmus ja überall benutzt wird. Also jeder ist jetzt quasi Narzisst. Das ist auch quasi, das Pendel ist zu weit in die eine Richtung geschlagen. Aber das ist wirklich verrückt, wenn man guckt, dass ich da vielleicht was ausgelöst habe. Man muss es vielleicht noch ein bisschen abwarten. Es gab in den 70er Jahren gab es auch einen Herrn Lash, der auch, als die erste Narzissmuswelle war, auch publiziert hat. Und der ist vielleicht auch so ein bisschen mitverantwortlich gewesen für diese Welle. Also keine Ahnung.
So, da sitzt du, der Narzisst. Narzissmus ist natürlich ein ernsthaftes Thema, weil Narzissten manchen Leuten das Leben schwer machen, beruflich wie auch privat. Ja. Und Sie sind nicht nur Dr. Med, so wie ich Sie eingangs vorgestellt habe, Sie sind auch Psychologe und Psychoanalytiker mit einer Praxis im schönsten Oberbayern in Weilheim und haben viel mit Leuten, die unter Narzissten leiden, zu tun und wahrscheinlich jetzt häufiger mit Leuten, die sich selber, also Patienten, die sich selber als Narzissten beschreiben würden und etwas ändern wollen, was ja auch ungewöhnlich ist. Ein Narzisst findet sich ja perfekt.
Immer perfekt. Das ist ein gutes Stichwort für die Betrachtung mal aus der Distanz, weil wir alle ja Narzissten sind, beziehungsweise nicht sein wollen und dann sind wir es vielleicht doch ein bisschen. Der Begriff ist halt so wahnsinnig schwammig, oder? Also wir können es ja überall anwenden. Manchmal ist es hilfreich, ja? Manchmal etikettieren wir uns damit selbst oder den anderen. Es gibt halt diesen Alltagsnarzissmus. Das müssen wir uns, glaube ich, nochmal ganz klar werden.
Vielleicht unterscheiden wir erstmal zwischen Narzissmus, Egoismus, Egozentrik und Selbstverliebtheit.
Genau, so ganz die großen Baustellen. Und jedes narzisstische Egoismus, Selbstverliebtheit, was auch immer, jede Selbstbezogenheit, die wir als Menschen haben, ist jetzt erst einmal nicht krankhaft oder ist nicht schlimm. Es ist völlig in Ordnung. Wenn das aber übertrieben oder ausschließlich oder nur alles in Funktion von dieser Selbstbezogenheit passiert, dann kann es schon ein bisschen krasser werden. Wir sprechen von so einem Alltagsnarzissmus so ungefähr 20% der Bevölkerung. Gibt es unterschiedliche Studien dazu. Das Pathologische daran, also wenn es wirklich krass ist, wenn wir also die Persönlichkeitsstörung haben mit Narzisstischen, dann sprechen wir von 1% oder 2% der Bevölkerung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Oder es ist sogar noch viel seltener, weil es so ausgestanzt gar nicht vorkommt. Immer so, wenn die hochpathologischen Fälle, die sind auch anders verrückt. Also das sind auch noch psychopathische Elemente dabei. Aber so grundsätzlich 20% Alltagsnarzissmus haben wir alle.
Das ist ja auch so eine Art Überlebensstrategie bei Menschen, dass man schaut, dass man nicht untergeht bei allem Altruismus, bei allem Altruismus, dass man sich immer um andere kümmert, sondern dass man schaut, dass man dann selber weiterkommt.
Und wenn man das so ein bisschen auffächert, Sie haben Egoismus genannt. Was ist der Unterschied?
Ja.
Tatsächlich sehr relativ schwierig. Es ist also eine Facette vom Narzissmus, wenn man so will, oder steht daneben. Narzissmus ist das alleinige Interesse, dauerhaft für sich selbst und noch dazu eine gewisse Fantasie über sich selbst zu unterstützen, dass man großartig ist zum Beispiel. Das Egoistische hat das gar nicht. Das Egoistische ist einfach nur, ich mache was für mich. Unabhängig, ob ich diese Größenfantasie über mich habe.
Interessant ist aber auch beim Narzissmus, wer drunter leidet. Manchmal der Narzisst, manchmal der Sie nennen das in Ihrem Buch der Komplementärnarzist, ja, also der, der mit einem Narzissten eng zusammenarbeitet, ja, oder zusammenlebt und dann das sozusagen die andere Seite übernimmt, weil die Persönlichkeitsstruktur von dem anderen ist auch so, dass man, ich würde es jetzt nicht als Opfer bezeichnen, sondern eher um die Aufmerksamkeit ergänzend des Narzissten buhlt.
Genau.
Also es gibt, und die Liebe manchmal.
Ja,
auch.
Die Liebe, die Unterstützung.
Die Liebe steht ja über alle.
Also ja, sowieso. Also wenn wir unseren Lieblingsnarzissten, sage ich ja auch, wenn wir den unterstützen, Lob, Anerkennung, Bestätigung geben, dann wird der Lamm fromm und die Stimmung steigt. Ja? Mhm. Das ist ja was in der Idealisierungsphase, wenn wir narzisstisch strukturierte Menschen kennenlernen, ist ja alles großartig. Dieses Love-Bombing, ne, sagt man so populär. Und das sind die Komplementärnarzissten, die unterstützen das, aber auch ein bisschen auf eigene Kosten. Mhm. Und das ist das Verrückte an dieser psychologischen Dynamik miteinander, weil das Opfer freiwillig sich quasi zum Opfer macht, unterstützend wirkt und über die Zeit, diese Idealisierungsphase, am Anfang das Tolle, so immer ein bisschen weniger wird. Also dieser Anfangszauber, diese Honeymoon oder, ne, sag mal, diese wie sagt man das auf Deutsch, Honeymoon, also die erste Zeit.
Flitterwochen,
dankeschön. So, die Flitterwochenzeit ist vorbei und dann stellt man fest, das ist ja ein ganz normaler Mensch. Mit Fehlern, mit Schwächen, mit irgendwie Eigenarten und die mich auch ein bisschen stören tatsächlich. Und wenn ich mich wirklich erinnere, ganz am Anfang der Beziehung hat mich das auch schon gestört. Aber ich habe es in Kauf genommen, habe gesagt, komm, das schaffe ich, das halte ich aus, den kriege ich hin. Ne, so typisch, ne? Die Frauen wollen den Mann dann noch irgendwie hinerziehen, dass er seine Socken nicht auf dem Sofa lässt.
Und umgekehrt.
Ja, gibt's auch, höre ich sehr oft tatsächlich. ja, und dann ist es halt irgendwann nicht mehr lustig. Ja? Also weil Humor ist eine Strategie und Vorbereitung ist die zweite. Das sind die, ich immer empfehle. Vorbereitet sein, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat, die eben diesen übertriebenen Egoismus haben, ne? Der aufgrund einer Fantasie über sich selbst besteht. Vorbereitet sein und Humor. Humor distanziert uns, zeigt ja Widersprüche, Inkongruenzen auf. Also wir leben ja voller Widersprüche, wir sind ja eigentlich voller Widersprüche. Und Beziehungen sind ja auch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Also wieso sollte ich plötzlich in meinem Leben an einem fremden Menschen interessiert sein und mit dem mich vermehren wollen? Was ist der Sinn dahinter, den ich sonst nicht angucken würde?
Die Antwort hätte ich jetzt gerne.
Naja, die Idee ist, dass wir natürlich was Großartiges schaffen. Eine Familie, eine, keine Ahnung, Wohlstand, Sicherheit. Ja? Dass wir uns also committen für etwas Tolles. Und das ist das Einfallstor, da warten dann auch die paar Narzissten, die dann eben schwierig werden.
Ihre Bücher sind aber auch sehr augenzwinkernd, ist auch sehr viel Persönliches drin. Also Sie schreiben über Narzissmus als Psychologe und Psychoanalytiker. Ja. Sie haben auch Fallbeispiele und haben auch immer private Schlenker drin, dass zum Beispiel Ihre Frau Sie draufgebracht hat, dass Sie Narzisst sind, auch wenn Sie ein netter Narzisst sein wollen. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Der Narzissmus, Dr. Pablo Hagemeyer. Sie leben schon lange in Bayern, sind eigentlich Bonner und gehen bei unserer Volksmusik schon ganz schön schwungvoll mit.
Hypnotisch. Mitgerissen.
Werden Sie dann künftig in Ihrer Praxis spielen, ist so schön beruhigend.
Zur Hypnoseeinleitung, genau.
Jetzt, wo Sie die vielen Bestseller geschrieben haben über Narzissmus, das Buch, die Bücher, die wir hier liegen haben, das sind jetzt Buch 4 und 5, glaube ich.
Eins, zwei, drei und vier. So rum, ja.
Ist über Narzissmus immer noch ganz schön viel zu sagen. Also wir nennen gleich mal die zwei Titel. Das dritte ist jetzt Verachtung, der nette Narzissmus, Doc. Das Nette müssen wir mal erwähnen, erklärt, wie bösartiger Narzissmus entsteht und wie wir dagegen vorgehen können. Und das nächste, das vierte, heißt, hör auf mit der Selbstsabotage, unbewusste Narzissmusfallen erkennen und hinter sich lassen. Ja. Also man merkt schon, Narzissmus ist ein sehr umfangreiches Kapitel. Das ist ja auch nichts, was Sie aufwärmen von den ersten zwei Büchern, sondern wieder ganz neue Aspekte.
Ja, ja. Also eine Kollegin von mir sagt, dass Narzissmus ein Menschheitsthema ist. Weil es uns ja alle betrifft, also mehr oder weniger. Entweder als diejenigen, die das haben oder die es verstärkt haben und die anderen, die daran leiden. Und Narzissmus, sagt auch ein Psychoanalytiker, ist die Störung, an der die anderen mehr leiden. Mhm. Ja, also das sind eigentlich ganz schöne Sätze, die das so ein bisschen beschreiben, dass es alle betrifft, irgendwie, mehr oder weniger. Und das, was ich mit den Büchern eigentlich bezwecken will, ist, dass wir neutral mit dem Begriff Narzissmus umgehen, uns als Phänomen anschauen. Weil es gibt auch angenehm, hilfreich, ne? Deshalb netter Narzisst. Also Motive wie zum Beispiel erfolgreich sein oder arbeiten wollen, sich committen, wegen der Fantasie, das selbst zu wollen für sich, ja, okay. Aber wenn Gutes bei rumkommt, ist es ja nicht schlimm. Ne? Das Schlimme ist dieser maligne Bösartige, der zerstörerisch ist, der eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Ja,
manipuliert. Das
ist, manipulieren tun wir übrigens alle, darf ich an dieser Stelle sagen.
Na gut, wenn Sie das so sagen.
Entscheidend ist das strategische
Manipuliere ich Sie jetzt gerade?
Ja, also Sie haben mich mindestens eingeladen, ich bin gekommen. Das könnte man vielleicht auch als leichte Bitte, als Appell, als ein manipulativer Akt, ein Appell,
eine Bitte. Sie sollen pünktlich sein.
Genau. So, und ich bin pünktlich gekommen und habe mich auch dementsprechend angestrengt.
Ja, nein, jetzt aber ernsthaft.
Ja, nein, aber wirklich, also wir entscheidend ist das manipulativ-strategische Ziel, was wir verfolgen. Und wenn wir das manipulativ-strategische Ziel haben, Geschäftsführer zu werden von einem Unternehmen und wir verstehen, Menschen so zu überzeugen durch eine Überzeugungstaktik und durch eine erpresserische Taktik und durch bösartige Spiele wie Nötigung oder Zwänge, die man anderen auferlegt, oder Machtstrukturen auszunutzen, um andere auszubeuten, wenn wir das gut können und uns damit auch hochgradig identifizieren, also wir das sind, ne? Nicht nur das benutzen so als Strategie und davon ein bisschen distanziert sind und verstehen, dass das vielleicht gar nicht so nett ist, aber ich mache es halt trotzdem, weil es notwendig ist. Also wenn man das sozusagen in Personalunion ist, diese Art zu sein, dann kann man mit Fug und Recht sagen, dass diese Person einen bösartigen Narzissmus pflegt oder danach agiert. Ja, das kann man schon sagen. Davon gibt es aber sehr wenige. Mhm. Die wenigen aber, das ist wie so ein fauler Apfel, die zerstören dann letztlich auch die Systeme, in denen sie sind, weil sie dann doch in Führungspositionen kommen und dort dann Fehlentscheidungen treffen, die sie eben wegen der eigenen Fantasie treffen.
Wegen der eigenen Überschätzung.
Ja, weil sie denken, ich kenne das aus, ich weiß, wie es geht. Ne? Ich kann das führen oder entscheiden und dann die Fehlentscheidung treffen. Und dann landen wir, ja, dann sind Familien, Arbeitnehmerstrukturen dann kaputt. Und die Kultur in so einem Unternehmen leidet dann erheblich daran. Ne?
Das war auch die Frage vorab schon von einem Hörer, ja. Weil es auf der Website ja stand, dass Sie kamen. Gibt es denn auch gutartigen Narzissmus?
Ja. Ja, klar. Also Narzissmus hat einen wahnsinnig schlechten Ruf.
Mhm. Das ist alles böse, böse, böse.
Genau, und das ist nicht so. Also wenn wir in den Mythos reingehen, das musste ich auch lernen, weil ich mich mit dem Mythos auch mal auseinandersetzte und auch immer wieder muss. Über Narzisst, der sich im Wasser spiegelt und sich in das Spiegelbild verliebt. Da kann man sich streiten, ob er weiß, dass er das ist oder nicht. Aber eigentlich ist diese Person mit sich selbst zufrieden. Der Narzisst ist mit sich irgendwie zufrieden. Der hat eine Sehnsucht, wie viele andere Menschen auch, nach irgendwas, ne? nach Partnerschaft, nach jemandem einem Gegenüber. Mhm. Das ist normale menschliche Sehnsucht. Aber er ignoriert eigentlich das Bemühen und das Werben und die Anbandlungsversuche der anderen. Nicht? Also er hüpft da so durch den Wald, durch den antiken griechischen Wald und kümmert sich eigentlich nicht so sehr, wie sehr er geliebt und gemocht und verfolgt wird. Auch von Echo nicht, die ihm nachplappert, weil sie so ein bisschen hohl ist und doof ist in der Birne, plappert sie ihm immer so ein bisschen nach. Für die interessiert er sich auch nicht. Also der hat da schon so eine gewisse Eigenbezogenheit, die als Arroganz rüberkommt. Aber eigentlich im Kern ist er mit sich fein.
Also, klingt eigentlich schön.
Eigentlich eine schöne Situation.
Wünscht sich ja jeder von uns mit sich zufrieden sein. Ja, also mir hat mal eine Freundin über einen Narzissten gesagt, der hat die Liebe seines Lebens gefunden, sich selbst.
Genau.
Ja. Mhm. Es ist aber auch schön, zufrieden zu sein, wenn man den anderen dadurch nicht verletzt.
Richtig, genau. Und jetzt, weil wir Menschen ja nicht allein auf der Welt sind, sondern soziale Wesen sind und überleben über die Paarbindung funktioniert, also wir können länger und gesünder leben, wenn wir zu zweit sind, werden wir immer einen brauchen. Und wenn diese eine nur noch um sich oder immer um sich selbst kreist, werden wir in einer Beziehung emotional verarmen. Wir werden dieselben Nöte haben, als ob wir alleine wären. Und das ist dann das Drama, dann diesem Menschen, dem wir da unterstützen und lieben und dem zu sagen, hör mal, ich bin einsam neben dir. Du kümmerst dich nicht um mich, du interessierst dich nicht wirklich für mich. Ja, und der andere versteht das gar nicht, weil dem geht es ja eigentlich gut.
Dem geht's gut, ja. Über die Störfelder, die dann der andere betritt, unterhalten wir uns auch gleich nochmal. Aber jetzt kommen wir nochmal auf den Ursprung des Narzissmus zurück. Wir haben ja schon über die Mythologie gesprochen. Es ist eine Persönlichkeitsstruktur. Das ist jetzt nicht, dass man als Narzisst auf die Welt kommt.
Man kommt nicht als Narzisst auf die Welt, Klammer auf, wahrscheinlich zu 50% doch, Klammer zu, weil die Genetik da viel mitmischt. Wir messen nicht den Narzissmus, sondern wir messen in der Forschung Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Impulsivität, Antagonismus, Zwanghaftigkeit, das kann man messen. Und diese Merkmale sind, wenn man sie übersetzt aus der Grundlagenforschung, Merkmale narzisstischen Verhaltens, sprich schwierigen Verhaltens. Ja, dieses egoistische, impulsive, störende, Störfelder haben Sie angesprochen. Das wird gemessen durch Umfragen, durch Selbstauskunftsfragebögen, durch genetische Untersuchungen, auch im Labor, also in Laborsituationen. Und dann stellt man fest, dass die Eltern auch narzisstisch sind, ne? Wenn die Kinder narzisstisch sind und in Anführungsstrichen. Und es wird vererbt, also es wird hochgradig vererbt. Das heißt, es ist eine schöne, also es ist eine Entschuldigung für die Eltern so ein bisschen. Die Erziehung macht ein bisschen was aus, aber nicht alles. Mhm. Das heißt, die Mütter und Väter, die das Gefühl haben, versagt zu haben bei der Erziehung des Kindes, können sich ein bisschen entspannen. Weil es ist nicht alles ihre, wenn man so will, Verantwortung oder in ihrer Macht, dieses Kind oder dieses heranwachsende Mensch, der dann seinen Narzissmus ein bisschen zu stark ausbildet, dass sie daran schuld sind, wenn man so will. Ne? Also die Erziehung macht, ich müsste jetzt nochmal gucken, aber so ein Drittel aus oder so, also nicht viel.
Sie sind ja nicht nur Psychologe und Psychoanalytiker und Mediziner, Sie sind ja auch Sohn und auch Vater. Ich glaube, das ist in vielen Familienstrukturen einfach fast, was auch immer normal ist in der Psychoanalyse oder in der Psychologie. Aber Kinder haben und die Eltern auch nicht keine Gebrauchsanleitung an sich kleben. Es ist natürlich schwierig. Ja. Jeder möchte es richtig machen. Jeder meint, wir machen es besser als die anderen.
Ich hatte tatsächlich, das Stichwort Gebrauchsanleitung, ich hatte tatsächlich den größten wahnsinnigen Einfall vor Jahren. Man müsste eigentlich eine Gebrauchsanleitung schreiben für Mensch. Ja. Und bin jetzt bei den Büchern hier rausgekommen, vielleicht ist das ja so in die Richtung, aber man muss es wirklich, die Engländer sagen, play it by the ear, also man muss es so hörend, ne? Also Fragen stellen, hinhören, sensibel sein, so muss man das spielen, die Erziehung, und nicht, wie wir es leider in Deutschland auch eingetrichtert bekommen haben, mit dem Brecheisen, das sollte man nicht tun, aber zu viel Weichei ist auch schlecht, ja, weil dann kriegt der narzisstische Anteil Oberwasser. Also man muss dann schon die Person, die etwas narzisstisch dominanter, egoistischer und so weiter raumnehmender ist, schon begrenzen. Und da hilft die, kommen wir zum ersten therapeutischen Tipp, da hilft die sogenannte doppelte Handlungsregulation, beziehungsweise die nach Rainer Sachse beschriebene doppelte Selbstbild, Idee, das heißt, narzisstische Menschen haben eigentlich innerlich so einen Zweifel, ob sie so richtig sind und kompensieren das nach außen mit einem sogenannten Image von sich selbst. Also ein Bild, kreieren ein Bild. Und dieses Bild ist häufig sehr, sehr groß, raumfüllend, unantastbar und geht über Grenzen. Und man muss dann zwei Sachen machen. Man muss dieses innere Bedürfnis füttern. Also ich gebe dem inneren Kind oder dem Erwachsenen, dem alten Kind quasi, dem äußeren alten Kind, gebe ich, was es braucht. Bestätigung, Anerkennung, Lob, dieses sogenannte narzisstische Futter einerseits. Und viele Paare machen nur das, um das irgendwie die Situation zu retten und vergessen den zweiten Teil, begrenzen. Grenzen ziehen, Nein sagen, Stopp sagen. Und das muss man aber zugleich sagen, zugleich. Und das vergessen die meisten, weil sie denken, okay, ich füge mich, ich passe mich an, ich lobe den, wenn sie es überhaupt noch können, vor lauter inneren Widerständen. Und wenn man aber sagt, du, ich finde dich toll und du siehst heute wahnsinnig gut aus und ich habe mich gerade wieder blitzverliebt in dich, aber die Spülmaschine, die räumst du heute aus.
Dann muss man schon aber sehr nah bei sich sein. Wie Sie drauf gekommen sind, dass Sie ein netter Narzisst sind, darüber unterhalten wir uns gleich. Wie sind Sie denn drauf gekommen, wenn Sie schon Narzisst sind, diese Einsicht, dass man Narzisst ist, ist, glaube ich, schwierig mit Ihrer sehr humorvollen Frau.
Ja, tatsächlich foppen wir uns sehr gerne, also ziehen uns gegenseitig auf mit kleinen Inkongruenzen des Alltags. Oder wenn wir auch was voneinander fordern im Appell, brechen wir es dann eigentlich letztlich über den Humor, weil sonst wird es ja unerträglich, sonst wird es ja ernst. Und wenn wir überidentifiziert sind mit dem, was wir glauben und die Überzeugungen so in uns festsitzen, dann ist es nicht mehr witzig. Und diese Leichtigkeit, sich zu distanzieren von eigenen Annahmen und Erwartungen und Überzeugungen, geht halt über den Humor. So. Und gesehen, gemerkt hat es meine Frau auch natürlich, weil ich irgendwann schwierig wurde. Also das ist jetzt hier in der Radiosendung nicht so, vielleicht nicht so ganz, überträgt sich nicht so ganz, aber wenn ich privat bin, kann ich schon so ein kleiner Toddler sein, so ein Kleinkind und so bedrängend sein, Bindungsgesuche haben und immer viel Körperkontakt wollen und immer so ein bisschen fragen, wohin gehst denn du eigentlich, was machst denn du, wieso gehst denn schon wieder, wo
ist
bist
so
du?
Schlimm?
Es ist nicht so schlimm, aber...
Sie sind Ihre Frau auf den Wecker gegangen, ganz
auf den Zeiger gegangen, genau. So, und dann, ja, aber das ist ja nicht alles. Und dann gab es noch eine Kollegin in der Klinik, die hat mich da beobachtet, als ich meine Patienten führte. Und ich konnte quasi nonverbal, also ohne es zu sagen, meine Patienten quasi rekrutieren aus diesem Narzissmus-Spektrum. Ja, also aus diesem Persönlichkeitsspektrum, die schwierig, selbstverliebt, größenwahnsinnig und so sind. Und die sind dann immer bei mir gelandet. Also die hatten Sympathie mit mir, fanden mich irgendwie toll.
Warte, unter euch? Ja,
wir haben unter uns, genau, haben eine Selbsthilfegruppe aufgemacht. Und dann habe ich das gehört, dass... als ich sagte, da kam dann jemand durch die Tür rein und offenes Hemd und die Hand, ne, großer Dekolleté-Griff und winkte allen zu und sagte, hallo, hier bin ich wieder. Oder ich weiß gar nicht, ob er wieder kam oder so, also als Patient.
Hier, ne? Kommt der tollste Hahn.
Da kommt der tollste Hahn, genau. Ja. Und dann habe ich dazu zu meiner Kollegin gesagt, schau, da ist ja noch einer, wieder ein Narzisst. Und dann sagte sie zu mir, ja, du bist ja auch einer.
Hört man
nicht gern, so im Seitensatz. Und dann habe ich auch gemerkt, wie es irgendwie so ein bisschen stach. Und dann guckte ich sie an mit meinem fordernden Blick. Und dann sagte sie, aber ein Netter. Und das fand
ich... Das ist Ihnen jetzt geblieben, das Etikett.
Das ist mir wirklich geblieben, weil ich gucke auch in der Literatur, gibt es das überhaupt als wissenschaftliche Definition? Und wenn, dann wäre es übersetzt vielleicht so einer, der sozial kompatibel ist, hochfunktional ist, also heute würde man vielleicht sagen funktionaler Narzissmus, der erfüllt so seinen Zweck, aber letztlich ist auch nicht viel Hilfsbereitschaft drin oder auch nicht viel Tolles irgendwo, also die sind oberflächlich und so, und nach einer Stunde werden die langweilig.
Narzissten sind eigentlich nicht langweilig, obwohl es sind
die
viele
Netten
Geschichten,
halt.
Die Netten.
Die Netten werden fad. Genau, und so dann konnte ich, so, und dann kam ja die Idee für das Buch. Das war ja, ging ja so irgendwie Hand in Hand. Mhm. Und da wurde Trump gewählt. Und dann habe ich einen großen Schreck bekommen, 2016. Und 2017 dann kam die Idee zum Buch so ein bisschen. 2018 habe ich dann, glaube ich, geschrieben und oder 2019 geschrieben, ich weiß gar nicht. Und 2020 kam es raus, ja, und mitten in die Pandemie. Und und dann haben sie es gelesen, die Menschen.
Und Sie haben auch so die Klassiker des Narzissmus, eben Trump, Nero und andere.
Ja, kurz skizziert. Das Verrückte ist ja, dass Trump jetzt, also wenn jetzt wirklich viel schief geht, und es müssen nur drei Dinge schief gehen für eine Katastrophe, sage ich mal, wären wir vielleicht ein bisschen politisch, aber wenn wir uns nur zwischen Pest und Cholera entscheiden können, und in Amerika ist es so zugespitzt, so schwarz-weiß, ist es immer schlecht für einen demokratischen Diskurs. Wir sehen es in Frankreich, wo ja jetzt gemixt gewählt wurde, da muss man sich jetzt richtig zusammenraufen. Aber wenn man so Lager bildet, ist das ein Einfallstor auch für narzisstische Phänomene, weil dann nur der eine starke Mann das Ding retten kann. Und das kann es nicht sein. Das ist Teil dieser Illusion und dieser Fantasie, es gibt nicht diesen einen starken Mann. Wir sind eine Gemeinschaft und daraus entwickelt sich dann ein oder zwei Führungspersonen. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Eigentlich ist die Rettung aus dem Narzissmus ist die Gemeinschaft.
Dann hat er ihr erstes Narzissmus genau in diese Zeit gepasst, unbeabsichtigt. Ja. Wie waren die Reaktionen darauf? Kommen jetzt ganz viele Leute in ihre Praxis und sagen, ich bin übrigens Narzisst oder Komplementärnarzisst,
ja,
oder...
Ja.
Merken Sie dann so eine Zunahme von Narzissmus-Selbsterkenntnis?
Ja, Ja, auch Selbsterkenntnis, aber jetzt verzögert, also jetzt erst, sage ich mal, seit einem Jahr oder so, kommen wirklich auch Menschen, die vermehrt sagen, sie haben selbst bei sich narzisstische Züge entdeckt und finden das problematisch. Das muss man nämlich tun, man muss es problematisch finden, sonst kommen die nicht.
Sonst kommt man gar nicht zu ihnen.
Und die, das muss man vielleicht auch noch sagen, die Fallzahl, die Diagnosen, die wir stellen, narzisstische Persönlichkeitsstörung, was wir meinen, wenn man populär meint, das ist ein Narzisst, was ja falsch ist eigentlich, aber dieser, weil es viel mehr sind, aber diese Diagnose wird deswegen wahrscheinlich so wenig gestellt. Das kommt auch in keinem Satz vor, wenn man darüber spricht, aber ich sage das immer wieder, weil diese narzisstisch gestörten Menschen ja gar nicht sich diagnostizieren lassen. Die kommen
die
ja gar nicht.
Ja toll.
Die kommen ja gar nicht in die Fänge der Diagnostik, sage ich mal. Ne? Also muss man Kohorten, also das, ich bin jetzt kein Sozialpsychologe, aber man müsste dann, also das tut man ja auch, man fragt dann einfach 100 Leute oder so, wie narzisstisch schätzen sie sich selbst ein. Und das kann man sehr gut übrigens. Ja? Man kann sich sehr gut einschätzen, wie narzisstisch ist man selbst. Ein echter Narzisst müsste erstmal ein bisschen drüber nachdenken, aber weiß das auch. Das ist ganz spannend. Würde es ja natürlich nie sagen, nur so. Aber in so einem Fragebogen kann er es vielleicht ankreuzen, weil er dafür da den Auftrag hat. Dann ist es der, dann sind die so von 0-20% ist der Range. Das ist aber dieser Alltagsnarzissmus. Gibt es verschiedene Studien. Und das, deswegen, also wir wissen es nicht wirklich, wie viel Hardcore-Narzissten da draußen rumschwirren. Ja, das ist das Spannende. Und die kommen dann natürlich nicht zu mir. Diese harten Kerle kommen nicht.
Die wollen ja so bleiben.
Ja, und die verstehen auch die Psychotherapie nicht. Mhm. Die verstehen den Sinn nicht. Die verstehen auch nicht, warum die Angehörigen alle in Therapie sind und nur sie nicht. Also solche Familiensysteme gibt es, wo alle in Psychotherapie sind. Alle.
Nur der Auslöser nicht.
Nur der eine nicht. Oder den mal als Auslöser versteht. Ich kann den ja auch nicht diagnostizieren, weil ich den ja nicht vor die Flinte kriege quasi. Ja? Mhm. Ich kriege den nicht auf den heißen Stuhl. Und das wissen die. Die wissen, dass sie vielleicht bei mir auf dem heißen Stuhl landen und ich die grille und ich ein bisschen die Temperatur erhöhe, aber nicht unmenschlich. Ja? Also das ist ja häufig auch so ein bisschen mit drin, wie gehen wir menschlich miteinander um? Wenn ich das so meine auf den heißen Stuhl, hilft es ja eigentlich nur die eigene Fantasie über sich selbst und das Verhalten, was schwierig ist, was störend ist, aufzudecken, zu verstehen, vielleicht zu verstehen, woher das kommt, warum man das macht, aber vor allen Dingen zu verstehen, man könnte sich selbst ein bisschen ändern. Man muss sich nicht komplett ändern, geht auch gar nicht. Aber so ein bisschen ändern und dann erleichtert es ungemein in der wechselseitigen Beziehung zur Frau, zu den Kindern. Also zum Beispiel Anspruchsdenken, Forderungen stellen. Wenn man das so ein bisschen reduzieren würde, 5%, 10%, dann haben die sowas von Frieden und Ruhe auf der anderen Seite der Beziehung, ja, dass die auch mal für sich sein können, dass sie sich selbst mal wahrnehmen können, dass sie eigene Interessen haben und diese verfolgen können.
Aber das sollte man immer reflektieren innerhalb von der Familie, dass man dann ein bisschen an sich arbeitet.
Das sagt man
wir
so.
Wir haben jetzt
das
übrigens den Überbegriff so. Der Narzisst genommen. Es gibt weibliche und männliche. Wir wollen jetzt bloß bei solchen Ausdrücken der Psychoanalyse nicht gendern, aber es gibt männliche und weibliche Narzissten, wollte ich nochmal betonen.
Natürlich. Die Zahl ist gleich groß wahrscheinlich, ein bisschen weniger bei den Frauen, also nur im 1%-Bereich weniger. Aber es gibt eine ganz spannende Studie in Führungspositionen, so 70%, 68% sind narzisstisch. Das heißt nicht, dass das Persönlichkeitsstörungen sind, das muss man wieder sagen, sondern das sind Menschen, die stark diesen Alltagsnarzissmus haben. Ne? Das ist also keine Diagnose. Darunter finden sich sicherlich auch mal ein paar
Nette
und ein paar Wilde.
Ja. Also es muss nicht gleich mit dem großen Etikett, Narzissmus ist was ganz Schlimmes, sondern der Bösartige, der Maligne, wie Sie es in Ihrem Buch nennen, der ist gefährlich für die Leute, die mit Narzissten leben oder arbeiten oder unter Narzissten dann auch leiden.
Genau.
Dieser Alltagsnarzissmus gehört zu uns und muss jetzt nicht so schlimm sein, sondern man kann an sich arbeiten, so wie Sie zum Beispiel. Sie haben dann ein Buch drüber geschrieben und auch viel über sich selbst gelernt.
Ja, ich habe auch viel mit Humor über mich selbst gelernt, musste auch lernen, dass ich natürlich Schwachstellen habe, das kriegt man jetzt nicht nur durchs Buchschreiben raus, sondern in der psychotherapeutischen Ausbildung, die psychoanalytisch fundiert war, also tiefenpsychologisch orientiert ist. Das ist ein bisschen Psychoanalyse light, kann man sagen. Mhm. Da merkt man dann schon plötzlich, dass man der Gruppenleitung, der Therapeutin, dass man der schon irgendwie implizit, also unbewusst gefallen will, zum Beispiel. Also ich merkte plötzlich in der Runde, ich will eigentlich der
Liebling sein.
Ja, sowas in der Art. Ne?
So oder wie der Lehrersliebling.
Lehrersliebling, mhm. Oder zumindest hab mich auch lieb, ne, mhm. So, oder nehme mich doch wahr. Und das war eine uralte Übertragung, meine eigene, aus meiner Kindheit, wo ich wahrscheinlich zu wenig gesehen, zu wenig geliebt wurde für meine Ansprüche. Also für das, was ich an Anspruch und Erwartungen hatte als Kind. Oder andersrum, dass mir meine Eltern, meine Mutter, ist meistens die Mutter, an einigen Stellen zu wenig davon gegeben hat. Das ist insofern normal, weil die Menschen sind unterschiedlich. Einige sind liebevoller, andere weniger.
Manche buhlen, manche brauchen das
genau
nicht.
Genau und so. Aber da war irgendwie so ein Thema. Und ich erinnere, wenn ich meine Kindheit erinnere und meine Eltern leben noch, das heißt, die könnten potenziell diesen Podcast oder diese Sendung jetzt hören. Also die Kindheit war für mich eine unfassbar luxuriöse, versorgte Kindheit. Also ich bin unglaublich gut versorgt groß geworden, emotional und auch von den Dingen her. Wir waren ja in Südamerika, in Spanien. Also ich habe auch die Welt gesehen und im Grunde genommen war das für mich normal. Und diese Überhöhung ist das, was ich mir meinen Narzissmus nenne. Also diese Erfahrung aus, also so eine überhöhte, ja, nicht normale fast, ne? Also für die normale Bevölkerung ungewöhnliche Lebenssituationen gehabt zu haben als Kind.
Und da schreiben Sie auch in Ihrem ersten Buch, dass das als Jugendlicher natürlich oder als jungen Menschen dann exotischer macht und dadurch interessanter.
Genau.
Warum heißt du denn Pablo?
Ja,
und warum kannst du so fließend Spanisch?
Genau. Ja. Und das ist natürlich, ne, merken wir ja jetzt gerade auch selber, das ist irgendwie toll oder es hat den Anschein des Tollen, es überhöht. Aber eine echte Leistung habe ich ja eigentlich dafür gar nicht gebracht. Ich bin einfach nur da geboren und war im Umfeld, wo alle Spanisch gesprochen haben. Also habe ich dann auch irgendwie intuitiv gelernt. Und das ist, was mir als narzisstisches Phänomen auch aufgefallen ist, dass man so die Idee hat im Kopf, ich kann das ja, ne? Muss dafür eigentlich nicht viel tun und kriegt dafür auch die größte Anerkennung, die es gibt. Oder ne? So, die es gibt. Und das musste ich dann natürlich lernen. Also im Medizinstudium muss man lernen, dass man lernen muss.
Mhm. Und
zum Beispiel.
Und demütig wird.
Und demütig wird und versteht, dass andere klüger, schneller, hübscher, was auch immer sind. Ja? Und
auch tolle Namen
haben. Und auch tolle Namen haben und Französisch können und so.
Also das hat Sie dann etwas geerdet. Warum sind Sie dann überhaupt Mediziner geworden? Das hat Sie ja von Ihren Drohnen geschubst.
Das hat mich, nee, gar nicht. Also witzigerweise habe ich da eine Tradition fortgesetzt, die wir in der Familie haben, die unterbrochen war. Und ich, sobald ich im ersten Semester war, kam meine Großmutter auf mich zu, entleerte ihr Medikamententäschchen auf meinem Bett und sagte, also, das hier ist für Bluthochdruck, oder? Und schob mir Tabletten hin. Und das hier ist für Kopfschmerz, oder? Und ich musste als Erstsemester
an der Farbe erkennen.
Und also ich kam dann eher nochmal auf so einen Thron, hm. So einen anderen. Aber Demut, das sagen Sie völlig korrekt, ist neben Humor sehr, sehr hilfreich, die eigenen Narzissmen aufzuweichen. Ja.
Und dann haben Sie sich ja selbst therapiert, ohne es zu wissen. Wir unterhalten uns gleich wieder über Narzissmus, narzisstische Störungen und auch, wie man unbewusste Narzissmusfallen erkennen und hinter sich lassen kann. Wir liegen heute auf der Psychoanalytiker-Couch. Wollten Sie das wirklich werden oder wollten Sie Mediziner werden, damit die Oma die richtigen Tabletten bekommt?
Ich habe Medizin studieren wollen aus Neugierde vor der Natur des Menschen. Das war der Antrieb. Und eben um so eine kleine Lücke zu schließen, die wir in der Familie hatten, das ist tatsächlich auch ein Grund gewesen. Wollte dann Neurologe werden, habe dann gemerkt, dass ich da nicht so weiterkomme aufgrund der Strukturen in der Klinik und meiner Promotion.
Also der Neurologe für uns Laien, der macht eher die Operationen?
Nee, nein, das ist der, wenn man so will, der sich um die Hardware kümmert, das Gehirn, das zentrale Nervensystem.
Also bei Schlaganfall.
Schlaganfall, genau, aber auch Rückenmark gehört dazu und die peripheren Nerven, also die langen Bahnen, die also vom Hirn zum Muskel gehen oder umgekehrt von der Haut ins Gehirn. oder von den Innereien, ne, von Eingeweiden, die da auch steuern, das vegetative Nervensystem. Das wollte ich werden, weil ich mich für das Gehirn interessiere, aus Neugierde. Ich will verstehen, wie das komplizierteste Ding, was es im Universum gibt, funktioniert. Das Gehirn.
Und wie sind Sie dann von der Neurologie auf die Psychoanalyse und die Psychologie gekommen?
Der Weg ist ja nicht mehr weit. Mhm. Also ich landete irgendwann im Keller eines Forschungsinstitutes in der Stressforschung und wir hatten genetisch veränderte Mäuse, die keine Angst mehr hatten. Und die Gehirne dieser Mäuse, also ich habe mich da mit Mausgehirnen beschäftigt, die habe ich dann präpariert und wir haben dann diesen genetischen Defekt quasi, den herbeigebrachten Defekt dargestellt und veröffentlicht. Und es war dann nach 2 Jahren vorbei, diese Forschungsarbeit. Und das war im Psychiatrischen Institut hier in München. Und dann habe ich mir überlegt, Familie gründen, meine Frau kennengelernt, geht nicht mit dem kleinen Stipendium. Und dann musste ich halt mit echten Menschen arbeiten und dachte mir, dann gehe ich in die Software rein, in die Softwareindustrie und werde halt über die Sprache und über die nonverbalen Kommunikationsarten Menschen versuchen zu helfen. Und dann ist die Psychiatrie und die Psychotherapie naheliegend.
Aber es ist doch auch sinnvoll, wenn man erst die Hardware versteht, um mit der Software gut arbeiten zu können,
so
wie
es.
Solche Synapsen und alles Mögliche funktionieren kann. Und der Mensch ist einfach faszinierend.
Ja, und ich bin immer noch total begeistert von der Kiste, die wir da haben zwischen unseren Ohren, weil sie mehr Möglichkeiten birgt, als wir uns denken. Wir gehen ja immer mit Konzepten ran und mit Hypothesen, um das Ding zu verstehen. Aber eigentlich muss man umgekehrt rangehen, intuitiv. Und das mache ich eben auch mit meinen Büchern, dass ich so induktiv, heißt es in der Wissenschaft, also man über leichte, vage, weiche Hinweise versucht, die Welt zu verstehen. Und nicht über den harten Fakt, sondern über so assoziativ zusammengelagerte Ideen, Gedanken, Phänomene. Und da versteht man eben, und da ist die Psychoanalyse eben sehr gut, da versteht man eben plötzlich so Netzwerke, ne? Also Traumanetzwerke, Angstnetzwerke, Furchtnetzwerke oder andere Netzwerke unserer Überzeugungen, die man dann wieder bearbeiten kann. Da kann man dann reingehen in diese Gedanken und versuchen, die zu verändern, zu ergänzen, zu hinterfragen.
Ist aber auch eine Verantwortung.
Ja.
Sie haben ja mit Menschen, die Nöte haben, zu tun.
So ist es. Und es kann missbraucht werden, die Methode, wie jede Methode. Und da wollen wir natürlich erreichen, dass die Bereitschaft zur Veränderung nicht das Einfallstor ist oder die Sehnsüchte nach Gesundheit nicht das Einfallstor für Missbrauch ist. Ja. Was leider heute riesengroß ist, die Desinformation in den sozialen Medien, die Pseudotherapeuten, die es da gibt, die sogenannten
Scharlatane
operieren mit denselben Methoden natürlich, weil Hypnotherapie ist jetzt kein Exklusivrecht. Man kann genauso gut jemanden darin überzeugen, dass er doof ist, wie man jemanden davon überzeugen kann, dass er kompetent ist. Mhm. Ja, und es ist natürlich viel praktischer, jemanden davon zu überzeugen, dass er doof ist und abhängig ist von einem, als umgekehrt, als ihm die Kompetenz zurückzugeben, die er eigentlich hat.
Und was macht man als Psychoanalytiker? Analysieren und helfen, Menschen stärken, die Probleme haben.
Ja, also die Psychoanalyse ist traditionellerweise rückwärtsgewandt. Also wir wollen verstehen, warum ist etwas in mir so. Beschäftige mich stark mit der Kindheit, mit der Entwicklung, mit der Herkunft, mit der Prägung der Eltern, mit übertragenen Phänomenen aus diesen Beziehungen, also die wir heute immer noch haben, mit unseren aktuellen Beziehungen, sind wir unspürbar eigentlich, also das ist dieses Unbewusste, in Beziehungen zu unseren Eltern immer noch. Ja, also wenn wir miteinander reden, ist implizit, unbewusst immer noch so ein bisschen bei, was würde mein Vater, was würde meine Mutter sagen, tun und entsprechend verhalte ich mich, ich vermeide gewisse Dinge, die peinlich und schwierig sind oder ich vermeide Strafe oder ich vermeide verlassen werden. Da habe ich bestimmte Verhaltens- und Denkweisen und Überzeugungen, die man in der Psychoanalyse aufdecken kann. Also ganz fundamentale Dinge. Und wenn man das kapiert, kann man dann in die Zukunft umschalten. Das tut die Psychoanalyse als Methode nicht so. Das machen dann mehr so kognitive Verfahren, verhaltenspsychologische Verfahren, dass man, oder auch hypnotherapeutische, dass man sagt, ich weiß jetzt, wie ich denke, was ich übertrage aus meiner eigenen Kindheit in die Gegenwart und das ist heute nicht mehr notwendig. Und wie kann ich es anders gestalten? Und dann verändert man sich.
Interessantes Thema und interessante Aufgabe, die Sie haben. Und eigentlich macht es einem fast betroffen, wenn man denkt, wie behutsam man mit Patienten umgehen sollte und wie viel, haben wir ja gerade das Stichwort schon gehabt, Scharlatanerie es da gibt.
Ja.
Menschen, die Sinn suchen und die Hilfe suchen und die was aufarbeiten wollen,
genau. Dann
entsprechend behandeln zu können. Werden Sie jetzt oft, bevor wir zu einer Liste gehen, werden Sie jetzt oft angesprochen, Sie, Herr Dr. Hagemeyer, ich hopfe an, Narzissten bei mir nebenan, sind Sie jetzt wirklich der Narzissmus-Doc oder ist es auch nur augenzwinkernd auf Ihren Büchern drauf?
Nein, es ist wirklich so, wir haben jeden Tag 2 Anmeldungen mindestens auf meiner Homepage, also über die Anmeldemaske. Wir benutzen auch kaum noch das Praxistelefon, nur in der Sprechstundenzeit. Und es ist immer derselbe Text. Also ich habe eine Beziehung mit einem Lieblingsnarzissten oder Narzissten. Also die Wörter, die dann benutzt werden, sind natürlich dann stark.
Lieblingsnarzissten ist aber nett, dann ist es nicht so negativ.
Das habe ich erfunden übrigens.
Steht auch in Ihrem Buch.
Mein Wort, Copyright. und die melden sich dann so labelnd, also die pathologisieren dann auch vielleicht ihren Partner zu Recht oder zu Unrecht. Aber es ist das Einstiegsticket und dann, wenn die dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später teilweise und hartnäckig dann kommen, es ist aber wirklich, es geht seitdem nur noch bei mir um das Thema, mache auch Gutachten darin und da familiensystemische Beratungen, wenn man so will, also Mediation, also man kann es nennen, wie man will, ich bin toujours 24 Stunden, 7 Tage die Woche damit beschäftigt.
Und deshalb sind auch gleich die neuen 2 Bücher entstanden.
Das passiert irgendwie parallel. Und da nehme ich mir Zeit für. Das ist auch eine Methode, die ich in dem neuesten Buch drin habe, das Timeboxing. Also für die eigene Selbstsabotage, beziehungsweise um Selbstsabotage zu verhindern, wenn man so viel zu tun hat, dass man es mit der Methode des Timeboxings macht. Das heißt, man...
Das müssen Sie nochmal erklären. Genau. Im Buch steht es zwar, aber ich habe es ja schon gelesen, aber unsere Hörerinnen und Hörer
also,
noch nicht.
Teilweise. Es ist ja häufig so, dass wir Sachen vor uns herschieben und nicht erledigen, weil wir denken, oh Gott, so viel oder schaffe ich schon in einem Wochenende und so. Also beide Annahmen sind Selbstsabotage. Nicht? Also erstens schafft man es nicht und zweitens nicht an einem Wochenende und drittens ist es auch nicht so viel. Also es sind halt alles irrationale Annahmen, die wir haben, wenn wir eine Aufgabe bekommen eigentlich, weil wir ja nicht wissen, wie wirklich genau diese Aufgabe ablaufen wird in der Erledigung und wie viel Zeit wir dafür brauchen. Das ist das Relevante, die Zeit.
Da lachen wir jetzt aber beide, weil Sie eigentlich auch für jeden von uns reden, das kennt glaube ich jeder.
Außer ja. Das ist ja nichts Narzisstisches. Das Narzisstische daran ist, dass wir davon überzeugt sind, dass wir das in einem Wochenende schaffen oder dass wir das irgendwie auf der Pobacke hinkriegen, weil wir so genial sind.
Ich habe gedacht, narzisstisch wäre jetzt, dass man denkt, dass der Narzisst denkt, ich finde schon einen, der es für mich erledigt.
Ja, auf den Gedanken muss man auch kommen. Das ist korrekt. Im System ist das so, als ich bin Einzelkämpfer, kannst du nur auf meine Frau abwälzen, die dann protestiert und dann muss ich es trotzdem selber machen. Oder meine Mitarbeiterin.
Kluge Frau.
Ja, absolut. Und meine Mitarbeiterin, die sich um die E-Mails kümmert, das muss man sich auch vorstellen. Ich habe eine Angestellte, die nur die E-Mails verwaltet und die Termine macht. Ja. Zu mehr kommt die nicht, weil das so viel ist. Gut, wo waren wir? Timeboxing. Also, ich habe ein Experiment, das mache ich mit vielen Patienten. Ich sage denen, wie lange brauchen Sie, um einen Apfelstuhl zu backen? Und dann sagt dann der Mann, oh, eine Stunde. Und ich so, aha, sind Sie sich da sicher? Und dann, ja, sicher. Und dann kommt raus, dass er völlig falsche Annahmen hat, wie man einen Apfelstrudel macht. Er muss nämlich das Zeug besorgen, was man dafür braucht. Entweder zum Aldi oder Tengelmann oder Rewe fahren.
Oder zum Bauernmarkt.
Oder sich die Grundzutaten besorgen. Also er ist sicherlich schon 3-4 Stunden unterwegs für das. Dann braucht er vielleicht eine Backform, wenn er ein Mann ist. Oder ein Backblech oder so weiter. Und er merkt dann beim Tun, ich gebe denen dann die Aufgabe, mach das jetzt wirklich. Also die denken dann so, das ist ein Gedankenspiel. Ich so, nee. Wirklich machen. Wirklich protokollieren, wie lange brauche ich dafür wirklich mit sich aufraffen. Ne? Also die halbe Stunde in der Ambivalenz, gehe ich jetzt oder nicht? Oder ach komm, ich gucke jetzt doch Fußball oder was auch immer. Oder ich gehe doch nicht, bleibe ein bisschen liegen, das mit berechnen. Ja? Und dann kommt man auf eine Stundenzahl, die ist unfassbar lang. Und wenn man weiß, dass man für einen Apfelstrudel zum Beispiel 20 Stunden braucht, ja? Was realistisch ist, vielleicht für einen Mann, der das noch nie gemacht hat, Und dazu zählt übrigens auch noch den Apfelstrudel essen, sich zusammensetzen, Kaffeetasse raus.
Der ist schnell verputzt. So. Guter Apfelstrudel ist schnell genau. Weiter.
Und dann stellen die fest, fuck, das dauert wirklich so lange. Und dann hat man so ein Gefühl für, wie lange brauche ich für diesen Prozess. Der zweite Apfelstrudel, jetzt geht's ans Timebox-Singen. Den zweiten Apfelstrudel plane ich so, indem ich mir meinen Kalender angucke.
Und sag, wann ist Apfelstrudelzeit?
Und dann trage ich mir ein von 2 Uhr, morgens, von 10 Uhr morgens bis 13 Uhr ist Apfelstrudel-Machzeit. Und in diesen 5 Stunden schaffe ich das Ding einigermaßen. Und dann ist diese Zeit blockiert, wie eine Box, wie eine Kiste. Mhm. Diese Zeit, Timeboxing, Zeitkiste ist blockiert nur für Apfelstrudel. Und man darf sich sozusagen selber auspeitschen, wenn man in der Zeit sich wieder mit anderem Zeug ablenkt. Aber die Hilfestellung, dass man weiß, ich brauche wirklich 5 Stunden für einen Apfelstrudel und nicht eine Stunde, das ist die Erkenntnis, die man aus dem Timeboxing kriegt. Und dann kann man viel besser planen. Dann kann man viel besser so.
Und verzettelt sich auch nicht genau. So. Oder bleibt man, in seinem seinem Zeitplan.
Und man kann auch dann den Leuten sagen, wir gehen jetzt hier in dein. Kann man sagen, nee, tut mir leid, bis 5 Uhr mache ich meinen Apfelstrudel.
Der Narzissmus-Doc, Dr. Pablo Hagemeyer, bei mir zu Gast. Wir sprechen über Selbstsabotage, unbewusste Narzissmusfallen erkennen und hinter sich lassen und über Verachtung, auch ein wichtiges Thema. Aber erst wollen wir mal die Kriterien des Narzissmus nochmal besprechen.
Ja, genau. Das wollte ich einfach zum Besten geben, vielleicht in einfacher Sprache, sag ich mal, also nicht wissenschaftlich, weil ja auch die Kategorien der Krankheiten und Todesursachen, die ICD-11 jetzt neu ist und da hat sich diese Kategorie Narzissmus in Luft aufgelöst, scheinbar muss man sagen, weil man mit diesen Kriterien doch immer noch Narzissmus beschreiben kann, nämlich den sogenannten Grandiosen und den Vulnerablen. Das sind die zwei Kategorien, die eigentlich wissenschaftlich übrig bleiben. Der Vulnerable ist mehr dieser
Verletzliche,
der sich selbst sozusagen sehr empfindlich macht, sehr ängstlich, neurotisch ist, sehr misstrauisch ist, ja, also und trotzdem aber diese Idee im Kopf hat, selbst außergewöhnlich zu sein, beziehungsweise diesen Anspruchsdenken zu haben, aber implizit ein eher schlechtes Selbstwertgefühl hat. Ja. Also die ist die Erwartung nach Anerkennung, Bestätigung groß. Wenn die enttäuscht wird, gibt es dieses Kränkungsgefühl. Das muss mit der Realität auch nicht übereinstimmen. Also die Leistungsfähigkeit dieser Person muss nicht mit der Realität übereinstimmen. Wie das Image ist da eins von, ja, ich gebe mir Mühe, ich strenge mich an und trotzdem gelingt es irgendwie nicht. Ja, das sind so die auch mehr scheitern, die verzweifelt sind und sehr misstrauisch, wie gesagt. Das ist ein wichtiges Kriterium, der Vulnerable. Und dann gibt es den grandiosen Narzissmus, das ist diesen landläufiger Narzissmus, den wir so kennen. Die großartigen Typen, Teflon, bei denen Kritik abperlt, die eben nicht kränkbar sind. Beiden wird übrigens Empathiemangel zugeschrieben. Also beide sind eher nicht an andere interessiert und können das nur gezielt benutzen mit der sogenannten kognitiven Empathie. Mhm. Also sich einfühlen mehr, weniger, sondern sich mehr eindenken, wie der andere so tickt und was der andere so braucht und das nutzbar machen für die eigenen Interessen. Das ist in der ICD-11 etwas aufgefächerter und muss man sich so zusammensuchen. Das ist, hört man oft in den Medien, dass jetzt Narzissmus als Diagnose nicht mehr existiert.
Was ist dieses ICD-11?
ICD-11 ist die internationale Klassifikation der Krankheiten, ICD. Mhm. Da gucken die Ärzte immer rein und das ist für die Krankenkasse relevant, weil dann bezahlt die Krankenkasse die Leistung, die ein Arzt erbringt. Deshalb braucht man eine Diagnose. Im ICD-11 wird jetzt in der Übergangszeit, parallel zur ICD-10 ist die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung versteckt. In der ICD-10 ist sie nicht wortwörtlich so drin. In der ICD-11 gibt es sie nicht mehr. Aber trotzdem, das will ich damit sagen, kann man Persönlichkeitsstörungen, wir sprechen da von diesen wenigen Prozent, diagnostizieren. Das muss man mal sagen, weil viele denken, dass man es nicht mehr diagnostizieren kann. Ja? Und so wird es auch kommuniziert. Man kann es, man muss es aber sehr spezifisch beschreiben und dann kann man es sagen. Jetzt wird es noch komplizierter, aber eigentlich auch wiederum einfacher.
Sie können es ja erklären.
Es gibt noch eine andere Kategorisierung von Krankheiten und Todesursachen. Das ist das sogenannte amerikanische DSM. DSM-5 ist eine speziell auf psychiatrische Störungen reduzierte Kategorisierung von Krankheiten. Und da ist der Narzissmus noch unverändert als Diagnose drin, eher als dieser grandiose Narzissmus, weil das der ist, den wir bisher immer so verhandelt haben. Und da wollte ich einfach mal gern diese neuen Kriterien kurz vortragen, dass man weiß, woran man das wirklich misst. Ja, und wichtig ist dabei, es gibt ein Persönlichkeitsziel, also den Alltagsnarzissmus, keine Krankheit, man kann aber trotzdem alle 9 Punkte haben und immer noch den Alltagsnarzissmus haben. Wenn die Symptome, also wenn diese Marker alle erfüllt sind und man zusätzlich mehr als 5 erfüllt hat, so muss man sagen, und man zusätzlich daran leidet und man deswegen auch unflexibel ist, man deswegen Wahrnehmungs- und Interpretationsschwierigkeiten hat, was die gemeinsame Realität betrifft, und man deshalb impulsiv ist und man auch noch zusätzlich zwischenmenschlich erhebliche Probleme hat und das über Jahre, dann und erst dann sprechen wir von einer Persönlichkeitsstörung. Okay, also das ist wichtig zu sagen, weil wir hauen ja immer alles zusammen. Also die Narzissmuskriterien nach DSM-5 sind Grandiosität als Selbstwahrnehmung. Ich denke, ich bin großartig. Das ist eine hohe Identifikation mit mir selber, dass ich toll bin. Fantasiert sich in Idealen. Das heißt, alles wird idealisiert. Die Liebe, das Geschäft, die eigenen Dinge. Viele denken an Sex, Sachen und Status. Das sind die 3 S. Das wird idealisiert. Das ist wichtig. Einzigartigkeit des überhöhten Selbst ist das 3. Kriterium. Ich überhöhe mich selbst und auch, und das ist einzigartig, noch obendrauf. Ja, das ist auch ein interessantes Phänomen, dass man sich selbst überhöht und das noch als einzigartig wahrnimmt. Bewunderungs- und Anerkennungssucht. Es ist also eine Sucht, eine Suche nach Anerkennung und Bewunderung. Ohne dem wären diese Menschen unglücklich. Anspruchs- und Statusdenken, da haben wir wieder das S von den 3 S. Und das ständige, anspruchsvolle Verhalten. Wenn die Menschen kommen, merkt man richtig, dass sie so erwarten, dass sie entsprechend ihrer Vorstellungen, ihrer Grandiositätsvorstellung behandelt werden. Wenn das nicht der Fall ist, machen die auch Stress. Sozialer Opportunismus und Ausbeuter, also da ist immer dieses Manipulative. Empathiedefizit, aber willentlich, bewusst. Steuern Sie Menschen, indem Sie jemanden empathisch behandeln und dann wieder nicht.
Und fallen lassen.
Und fallen lassen oder dieses Silent Treatment machen, also Schweigebehandlung machen. Die wissen, dass das sozial schmerzt, wenn man Menschen damit bestraft.
Also dann ist diese Empathielosigkeit, den anderen leiden zu lassen, zu seinem eigenen Vorteil dann ausgeprägt.
Und als Strafe. Mhm. Weil die Macht- und Kontrollmechanismen der Kommunikation damit bestärkt werden, ne? Neidisch und neidbesessen als vorletzte Kriterium. Neidisch heißt, eifersüchtig zu sein zum Beispiel. Oder neidisch zu sein auf Gegenstände, auf Status von anderen. Neidbesessen meint, dass man davon überzeugt ist, dass andere auf einen selbst neidisch sind, weil man so toll ist. Mhm. Und sich darum zu sorgen und zu kümmern. Und das Letzte ist Arroganz und Hochmut. Arroganz ist jetzt landläufig jetzt, findet man überall, ne? So. Arrogant ist ja nur hängt ja nur von der Perspektive ab, ne? Wenn man von unten guckt, sind alle anderen arrogant. Es müssen halt 5 von diesen Kriterien erfüllt sein, plus die anderen wichtigen Eingangskriterien, dass man daran leidet, dann ist es eine Störung, ansonsten ist es Alltagsnarzissmus.
Interessant. Interessante Kategorisierung. Es ist ja nicht nur ein wissenschaftliches Buch oder Ihre Bücher sind ja nicht nur wissenschaftlich, sondern die sollen Narzissten und Betroffenen von Narzissmus helfen. Und da haben Sie auch viele Fallbeispiele drin, wo man sich dann auch selber erkennen kann.
Hm. Ja, sehr viele. Die alle von meinen Patienten kommen tatsächlich. Und die Geschichten sind frappierend. Also man darf sich nicht vorstellen, dass man es mit normalen Gehirnen zu tun hat, bei den Lieblingsnarzissten und bei den Partnern oder Partnerinnen von denen. Das ist oft ein Duo, was sich so gegenseitig bedingt. Aber oft sind es natürlich auch Täuscher und Betrüger und Manipulatoren, die dann sehr lange sich halten können mit ihren Strategien. Das ist wie gesagt eine Minderheit auch, aber trotzdem eine, die wirksam ist. Ja, und die Geschichten erzähle ich dann und da kriegt die dann irgendwie vors, ja, vor dir, vors Klemmbrett.
Und Ihre Bücher kauft ja nur oder liest ja wahrscheinlich nur der, der mit Narzissmus zu tun hat. Und dann kann man sich auch selber ein bisschen erkennen als Betroffener oder als Narzisst. Und ich glaube, das ist das Spannende dran, dass man da etwas verändern kann. Wie haben Sie sich denn verändert, als Sie die Selbstdiagnose oder auch die Diagnose von der Kollegin, und ihrer Frau bekommen haben? Ja. Du bist ja auch Narzisst.
Also ich habe ich habe mich darüber gerettet, dass ich ja keine Persönlichkeitsstörung haben kann.
Sondern Tendenzen.
Sondern diesen Tendenzen, diesen Alltagsnarzissmus habe. Die Störung wäre ja damit verknüpft, dass ich erhebliche eben Schwierigkeiten bekäme mit meinem Umfeld, mit mir selber und unverrückbar an Wahrnehmungsverzerrungen leide und Interpretationsschwierigkeiten habe mit der Realität. Und scheinbar habe ich das nicht, weil ich scheine jetzt mich hier einigermaßen zu halten in der Welt.
Und, also ich kann es jetzt hier nicht therapieren.
Also mir hätten Sie schon was gesagt, glaube ich. Nee, und das würde ich sagen, die Distanz zu dieser Fantasie über einen selbst, die habe ich, glaube ich, gut hingekriegt. Die Gestörten haben das nicht. Die Gestörten, die auch daran leiden, die Menschen, die dieses Verhalten zeigen, die Störung ist ja letztlich nur ein Leiden zwischenmenschlich und innerhalb der Person. Das Wort ist so ein bisschen pathologisierend, das sollte man auch eher vermeiden, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Störfeld, sage ich auch dann, in dem man sich bewegt oder in dem andere dann tappen. Das stört ja schon irgendwie was. Und man ist es dann selbst irgendwie der Störfaktor. Und man kann diese Faktoren aber auch inventarisieren. Und das empfehle ich dann meistens dann meinen Paaren oder meinen Lieblingsnarzissten, dass sie einfach mal aufschreiben sollen. Und dadurch schaffen sie Begriffe zu diesen Störfaktoren. Und wenn man sich Begriffe schafft zu etwas, was man nicht greifen kann, weil es emotionale Dinge sind, dann kann man sich auch einen Begriff von der Realität machen, in der man lebt, und sich davon distanzieren. Emotionale Erpressung zum Beispiel. Erpressung ist ja jemanden finanziell was abpressen wollen unter einem Bedrohungsszenario, ja, also mit einer Waffe zum Beispiel, dann ist es eine räuberische Erpressung. Und man kann die Waffe sozusagen beschlagnahmen und man kann vielleicht auch nachweisen, dass da Geld geflossen ist. Bei emotionaler und psychischer Gewalt gibt es keine Waffe, die sichtbar ist, und es gibt auch kein Geld, das fließt, sichtbar, das Konto wechselt. Sondern es sind unsichtbare Dinge, die da passieren. Flüchtige Dinge. Und die können wir eigentlich nur in Geschichten festhalten. Es sind die Schilderungen, die uns Opfer von solch einer psychischen Gewalt berichten, die wir als Beweis benutzen können. Mhm. Und eine emotionale Erpressung wäre zum Beispiel Beziehungsbedrohung. Also ich bedrohe dich mit meinem Verlassen. Ich bedrohe die Beziehung, die ja Basisbedürfnisse beinhaltet, wie Sicherheit, Versorgung, Schutz. Diese bedrohe ich, indem ich sage, wenn du dich nicht so verhältst, wie ich das wünsche,
dann
werde ich dich verlassen. Mhm.
Ja. Was keiner möchte, der sich sicher fühlt in seinem Leben.
Genau, weil dann werden diese Annahmen, die wir über die Welt haben, dass die Menschen vertrauenswürdig sind und vor allen Dingen der Mensch, den ich liebe, dass der wirklich vertrauenswürdig ist. Diese Grundüberzeugung, die wir als Mensch brauchen, um uns sicher und gesund zu fühlen, die wird dadurch zerstört. Und wenn das in der Partnerschaft passiert, kann man sich ja vielleicht noch so ein bisschen drüber hinweg retten, dass man weiß, okay, ich habe noch einen Freundeskreis, ich habe eine Familie, da bekomme ich diese Sicherheit, ja, und dann kann man das ein bisschen besser aushalten und vielleicht dann tatsächlich auch sagen, okay, dann geh halt, ne, wenn du mich schon verlassen willst, dann bitteschön, da ist die Tür. Das kriegen aber tatsächlich diese Menschen nicht hin, die seit Kind auf schon in solchen missbräuchlichen, wenn man so will, erpresserischen, emotional psychisch gewalttätigen Beziehungen groß geworden sind. Die kennen das nicht anders. Das ist normal, dass jemand sagt, wenn du nicht machst, was ich sage, dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann machen die
damit. Dann funktioniert man.
Genau.
Und dann verändert man sowieso sein Verhalten, weil man dann angepasst ist, unterwürfig und sich gerne unterdrücken lässt. Aber Sie beschreiben auch in Ihren Büchern, dass es die zwei Seiten gibt, den Narzissten, also männlich, weiblich, divers, und den Komplementärnarzissten, männlich, weiblich, divers. Also beide finden sich ja irgendwie zusammen.
Beide finden sich zusammen, und Fallbeispiel wäre zum Beispiel ein sehr dominanter, charmanter, gut aussehender Unternehmer, der mehrfache Millionär geworden ist durch seine Geschäftstüchtigkeit, durch seine Strategie, wie auch immer, hat eine Freundin, die alles für ihn macht im Grunde genommen, ihn auch irgendwie toll findet und schätzt, und es gibt auch gute Momente, die reisen viel, er macht ihr Geschenke, die sie gar nicht haben will, und da geht die Geschichte dann los. Ja, dann sagt sie, ich will das Geschenk nicht haben, ich brauche diese Reise nicht, lass uns doch zu Hause bleiben. Und wenn die Unterstützung der Fantasien, der Überzeugungen, die er hat, nicht mehr stattfindet, dann wird er schwierig. Sie will ihre eigenen Bedürfnisse. Ja, sie braucht kein Geschenk, sie will braucht nicht reisen, sie ist fein zu Hause, hier in Bayern und irgendwo Wochenende zu verbringen, spazieren zu gehen. Sie braucht nicht diese großen Dinge. Und dann lernt sie langsam, dass er eigentlich nur darauf aus ist, dieses Image aufrechtzuerhalten. Eben sich mit Freunden zu treffen, viel zu trinken, viel Alkohol zu trinken, viel Party zu machen, den Schein nach außen zu wahren. Das kann man auch in einem dörflichen Kontext oder im kleinstädtischen oder auch die Nachbarn, ne? Was werden die Nachbarn sagen? Ne?
So aber ich habe von Ihnen gelernt, ein Narzisst braucht immer eine Bühne.
Genau.
Und Publikum.
Und Publikum. So. Und ob
es
die Bühne der Nachbarschaft ist oder die große weite Welt. So. Und wenn dann die Partnerin das am Anfang gleich gemacht hat und dann nicht mehr, und in diesem Fall war es dann so, sondern immer nur eigene Bedürfnisse oder immer mehr eigene Bedürfnisse durchsetzen wollte, dann konnte sie das nicht. Also blieb sie in der Beziehung, machte das alles mit, aber verzweifelte daran. Denn sie sah, wie ihr Lieblingsnarzisst immer mehr dekompensierte, letztlich auch immer mehr trank, immer mächtiger und kontrollierender wurde zu ihr und immer unangenehmer wurde. Und auch die Sexualität, das Intimleben wurde auch immer kontrollierender und immer unangenehmer für sie. Also sie existierte gar nicht mehr als die sie mal war, als Frau oder Freundin. Und das hat sie in Kauf genommen. Und wenn wir uns ihre Geschichte mal anschauen, hat sie das schon als Kind. Sie war schon, als sie klein war, emotional viel zu wenig darin gestärkt, sich selbst durchzusetzen. Und dann gab es eine Zeit in der Adoleszenz, wo wir alle narzisstischer werden. Ja, das ist ganz normal. Wo wir uns alle neu erfinden. Und hat sie sich auch neu erfunden und hat dann toll studiert und wurde eine tolle Frau. Im Beruf stand ihre Frau quasi, ist jetzt auch Führungskraft. Also hat tatsächlich im wahren Leben auch wirklich was erreicht. Und rutscht dann wieder in so eine Konstellation des komplementär-narzisstischen /Opfergeschichte für sie. Ne? Also das heißt, sie kommt wieder in diese alte Story rein.
Ist ja auch was Vertrautes, sich so zu verhalten.
Das höre ich auch. Wo man sich zu Hause fühlt, da geht man wieder hin. Ja? Mhm. Und erlebt dann wieder diesen emotionalen Missbrauch letztlich und kommt aus der Nummer nicht mehr raus, weil sie denkt, das ist ja normal. Also nicht bewusst denkt, sondern es fühlt sich halt normal an. Und sie ist verzweifelt, weil sie will ja diesen Typen helfen. Das ist ja das Pathologische daran ist, und da kommen wir jetzt so ein bisschen vielleicht an die Tipps für die Personen, die so in Abhängigkeiten sind. Sie will ja, und umgekehrt auch, ne, wir gendern jetzt hier nicht, aber sie will ihm helfen. Sie will, dass er weniger trinkt, sie will, dass er weniger ruppig ist, sie will, dass er sozial kompetenter wird, sie will, dass es wieder so wird wie am Anfang, Honeymoon. Sie ist voller Sehnsüchte und ist auch bereit, alles zu geben, weil sie erfolgreich ist, weiß sie, dass sie ihre Ziele erreichen kann. Also setzt sie jede Energie, die sie hat, rein, und am Ende verliert sie ihre komplette Energie und ist fertig. Ja, so. Und dann kommt sie zu mir. Ja, und dann kommt sie zu mir, schleppt den Kerl mit, und der versteht die Welt insofern
nicht.
Weil
er so toll ist.
Er so toll
oder
ist
sie.
Und sie so zickig ist. Sie ist ja so undankbar, ja, weil sie nimmt ja seine Geschenke nicht an. Und dann sitzen die da, und dann ist es im Grunde genommen Roulette. Nicht mal russisches Roulette, sondern normales. Also bleibt die Beziehung bestehen, ändern sich beide. Ja, und jeder muss sich ändern. Es ist eine Dynamik zwischen beiden. Man muss aber klar sagen, Gewalt übt wahrscheinlich nur eine Person aus in so einer dysfunktionalen Beziehung.
Ich muss ganz kurz sagen, wir reden nicht von häuslicher Gewalt, sondern von diesem emotionalen Missbrauch.
Ja, das ist eine Begriffsbestimmung. Mhm. Also psychische Gewalt, häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt. ist eigentlich ein großer Topf, Sammelsurium. Wir sprechen innerhalb der häuslichen Gewalt, zu der es auch körperliche Gewalt gibt und sexualisierte Gewalt. Wir sprechen jetzt mehr von dieser emotionalen oder psychischen Gewalt, der unsichtbaren, die keine blauen Flecken macht. Aber die macht,
wehtut und einen fertig macht, zerbrechen kann.
Das selbst zerstört im Grunde genommen. Ja. Ist eigentlich auch eine, also es ist viel häufigere Gewalt. Dazu gehört Schreien, ja, Bedrohen,
Erpressen.
Erpressen, haben wir schon gesagt. Auch Nötigungen, Appelle von Bitte bis Bedrohung, also fordern, bitten, zwingen, Zwangslagen erzeugen, Abhängigkeiten erzeugen, also Machtgefälle ausnutzen. Und dazu gehört auch, und das höre ich immer wieder, Kontrollverhalten, also Kontrolle des Handys, Kontrolle des Standorts, stündliche Kontrollen, Kontrolle über Mails, die man abfischt, über gespiegelte Computer, über Kameras, die installiert sind, über Freundeskreis, der kontrolliert wird, über Freundeskreis, der isoliert wird, der abgeschafft wird, der alte, und ein neuer Freundeskreis wird installiert, wo die Komplementärnarzissten sind und die den einen Hauptnarzissten quasi stützen und festigen und wo die einzelne Person überhaupt nicht mehr gegenargumentieren kann. Wo die Angehörigen isoliert werden, erniedrigt werden, herabgewürdigt werden, die eigentlich unterstützend sind. Also am Ende, im schlimmsten Falle, ist das wie so eine Sektenstruktur. Man ist isoliert innerhalb eines Systems, wo man sich nicht mehr frei bewegen kann.
Und es ist ein schleichender Prozess.
Und es ist ein schleichender Prozess, der sehr, sehr schön beginnt, den man auch übrigens, das sage ich auch, ruhig mitnehmen soll. Also ruhig die geile Zeit am Anfang mitnehmen. Und sobald man merkt, dass es schwierig wird, sagen, und jetzt kommen wir zu dem Veränderungsverhalten, vielleicht dann nach der nächsten Musik, zu sagen, nee, so weit gehen wir nicht.
Dr. Pablo Hagemeyer, bei mir zu Gast. Jetzt haben wir von dem narzisstischen Verhalten gesprochen, von dem Komplementär-Narzissten oder Narzisstin. Also wir machen das jetzt nicht am Personenfest, wobei Sie ja viele Fallbeispiele in Ihren vielen Büchern haben. Wie kommt man denn überhaupt dann raus? Wir haben gerade erzählt, so wenn der Himmel voller Geigen hängt und man ist verliebt und glücklich und dann beginnt der Alltag und dann erwachsen Strukturen vielleicht auch im Laufe von Jahren. Man entwickelt es ja miteinander und manchmal voneinander weg, wenn wir jetzt von Paarbeziehungen sprechen und nicht vom Narzissmus im Beruf. Wie kommt man aus solchen Fallen wieder raus, wenn man zusammenbleiben möchte, und zwar beide?
Ja, ja. Da ist die Fähigkeit zur, eigentlich ein bisschen narzisstischer zu werden, zu sich selbst. Also die Zuwendung zu sich selbst. In diesen abhängigen Beziehungen, wenn jetzt ein komplementär narzisstisches Verhalten oder ein dependentes Verhalten da ist, dann haben diese Menschen
abhängig.
Entschuldigung, ja, dann haben diese abhängigen, sich abhängig machenden Menschen daraus ja auch einen Vorteil, dass sie eben zum Beispiel versorgt sind oder dass sie Konflikt vermeiden können dadurch. Ja? Also wenn ich zustimme und gewähre, vermeide ich ja eine Strafe eventuell. Da muss man verstehen, dass dieses Vermeidungsverhalten in wenigen Fällen, aber auch wirksam mit sehr unangenehmen eigenen Erfahrungen, also traumabezogene Emotionen, verbunden sind. Ich habe früher vielleicht wirklich schlimme Sachen erlebt und das damit verknüpfte Gefühl ist zum Beispiel Angst, Stress erleben im Generellen. Und es wird ausgelöst durch zum Beispiel lautes Schreien, ja, Wut. Und wer dadurch sich auslösen lässt, kommt in so eine Art Überlebensmodus. Dann ist man in dem ursprünglichen Überlebensmodus, der besagt, dass man auf einem minimalen Level die Selbstkontrolle behält. Und das ist ein Unterschied zu einem normalen Streitverhalten. Also ein Mensch, der traumatisch belastet ist, und nicht jeder ist es, aber die, die es sind, bleiben eher in solchen Missbrauchs- oder dysfunktionalen Beziehungen drin oder provozieren sie sogar noch durch das eigene passive Verhalten. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Weil sie sich eben nicht abgrenzen können, weil sie eben eher zustimmen, sind sie in diesem Abhängigkeitsverhältnis aktiv drin, wenn man so will, obwohl sie passives Verhalten zeigen. Und diesen Personen muss man dann zweierlei beibringen, wenn man so will, sich mit dem Traumathema zu beschäftigen. sich damit souveräner, also darin Experte zu werden, mit ihrem eigenen Trauma bewusst und souverän umzugehen, also aushalten zu können und zu wissen, dass man seelisch verwundet wurde oder auch ist. Das kann ja auch im Laufe einer Beziehung passieren, dass man wirklich immer wieder verletzt wird, dass man das bewusst auch von sich distanziert oder integriert, gibt es verschiedene Methoden, es auflöst.
Aber da muss der Leidensdruck schon groß sein.
Ja, oft wird es abgespalten. Oft merkt man das gar nicht so bewusst, dass man das hat. Und der Körper reagiert mit so Pseudolösungen. Das habe ich auch in meinem im Selbstsabotagebuch drin, dass wir uns sehr häufig mit so Pseudolösungen beschäftigen und Pseudoproblemen, weil die uns letztlich dann davon ablenken, was eigentlich das Unangenehme in uns selbst ist. Nämlich die Erinnerung an eine Erniedrigung oder eine dauerhafte Entwertung durch unsere Eltern in der Kindheit. Und wenn wir dann uns lieber darum kümmern, dass der andere das Problem ist oder das so pseudoproblemmäßig, ne, dass wir irgendwas anderes klären müssen, lenken wir uns von uns selbst ab und fördern aber trotzdem das Leiden. Also wir müssen trotzdem dann kompensieren und sind unfähig, uns zum Beispiel aus einer unguten Situation selbst zu befreien. Also die echte Lösung wäre zu sagen, eine Grenze zu ziehen, Nein zu sagen, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, vor denen wir wahnsinnig viel Furcht haben, dass sie eintreten. Etwa als Frau mit einem Kind allein in der Gesellschaft zu sein, das hat die schlechteste Sozialprognose. Das befürchten wir, wird aber missbraucht durch so eine Macht- und Kontrolldynamik in so einer dysfunktionalen Beziehung, weil der Mann das implizit ja auch weiß, dass dass eine Frau, die er unterdrückt und sehr unselbstständig macht, eigentlich unfähig ist, ihn zu verlassen. Und dann kann er sich missbräuchlich benehmen. Mhm. Ja. Und die Frau muss dann kapieren, geht auch umgekehrt, aber es ist dieses eher typische, muss dann verstehen, dass es alle Konsequenzen nehmen muss, um sich zu befreien. Und die wahre Erfahrung machen muss, dass die Folge dieses Schrittes nicht so schlimm ist, wie sie es angenommen hat. Ja, also wir entscheiden uns häufig gegen etwas, zeigen sogenanntes Vermeidungsverhalten, weil wir nur in der Fantasie davon ausgehen, dass das Ergebnis dieser Entscheidung noch viel schlimmer ist, als in der aktuellen Situation zu bleiben. Und dann bleiben wir in der Situation und verschenken im Grunde genommen die Chance, etwas zu verändern. Ja. Und da ermutige ich meine Patientinnen, die ich da habe, und auch wenige Männer, die ich da habe, aber es sind wirklich mehr die Frauen, ermutige ich, sich einmal ihrem Thema Trauma zu stellen, ob sie eins haben oder nicht, das zu klären. Und zweitens, auch das mache ich sehr sportlich, also ich mache da wenig Shishimimi drum. Ja. Es gibt viel Berührungsängste zu Traumathemen, weil sie eben sehr stark destabilisieren können, aber da bin ich sehr proaktiv. Und wenn das geklärt ist, dann kümmert man sich darum, Grenzen zu ziehen, das selbst neu zu definieren oder wieder zu definieren und Grenzen ziehen, zu dem Lieblingsnarzisst eine gute Kommunikation hinzukriegen. Im besten Fall lernt er auch noch was dazu. Mhm. Und dann kann man in der Beziehung auch bleiben.
Was wäre da zum Beispiel ein praktisches Beispiel?
Praktisches Beispiel, also wenn jemand jetzt im nehmen wir mal, einen schwierigen Fall, hochstrittig. Die Frau ist übergewichtig, weil sie sich selbst reguliert mit übermäßiger Kalorienzufuhr, sich damit tröstet. Er ist arrogant, tyrannisch, kontrollierend, hat alles kontrolliert, alles, Handy, Computer. Und sie schafft es nur, zu mir zu kommen in die Therapie, indem sie zu einer Freundin geht und von dort, von ihrem Computer mit mir kommuniziert. Und sie dann Schritt für Schritt es schafft, ihre Autonomie in der Beziehung langsam wieder herzukriegen. Also sich erstmal um sich zu kümmern.
Und das ist schon mal der erste Schritt.
Der erste Schritt. Also zu gucken, was ist bei mir nicht ganz in Ordnung, ihr Übergewicht zum Beispiel. Also ich entscheide mich, gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, gesund mich zu ernähren. Völlig unabhängig, was der Partner sagt. Das ist natürlich eine Langstrecke. Das wird nicht sofort passieren. Aber die Idee, ich kümmere mich um mich selbst. Zweitens, gemeinsame Kinder ist ein Riesenproblem. Mhm. Stichwort Entfremdung und das Kind sozusagen von einem der Eltern dem anderen entfremdet wird, dieses Alienation-Syndrom. diese Geschichten müssen auch definiert werden. Was ist das genau? Aber diese Befürchtungen.
Damit die Familie halt nicht auseinanderbricht. Genau, das genau. ist ja auch so ein Urwunsch, den jeder hat.
Genau, und das muss man in Kauf nehmen. Das ist das Kind dieser Beziehung, die ist schwierig. Also wird leider das Kind auch in schwierige Fahrwasser kommen. Man kann dem Kind nur zusprechen, dass die Situation jetzt gerade schwierig ist. Das ist immer die Empfehlung. Und nicht auf eine Seite zerren des Kindes, weil dann zerreißt man das Kind. Sondern man muss das Kind selbstständig, je kleiner, desto schwieriger, in der Selbstständigkeit, in der Autonomie der Wahrnehmung führen. Den anderen nicht schlecht machen, sondern das Kind stärken. Dass das, was es wahrnimmt, kompliziert ist und schwierig ist, aber dass man das Kind liebt, zum Beispiel. Dass es dem Kind die Basisbedürfnisse irgendwie noch erfüllt werden. Aber man muss auch kapieren als Elternteil in dysfunktionalen Beziehungen, dass das Kind daran leiden wird. Und das wird man auch nicht komplett ändern können. Das ist leider so. Das Dritte wäre dann, gemeinsame Güter zu trennen oder nicht, wenn es sowas gibt. Sich über vernünftige Entscheidungen und auch Kompromisse darauf einzulassen. Wenn der andere Partner so massiv Macht und Kontrolle ausübt, dass er das Haus behalten will, keine Ahnung und so weiter, und dass eine Trennung auch ansteht, dann muss man im Zweifel eher auch nachgeben. Der Klügere gibt nach.
Und bei Nichttrennung? Was auch anstrengend ist,
genau. Da muss auch der Klügere ein bisschen nachgeben. Und da gibt es den Trick, dass man sagt, man opfert etwas, was einem nur scheinbar wichtig ist. Also man kann ein bisschen was opfern, aber baut sich selber für sich Dinge auf, die wichtig sind und wo der andere auch nicht ran kann. Es dauert wieder ein bisschen. Mhm. Beispiel, man macht eine Ausbildung man macht einen Beruf, man entwickelt für sich ein neues Yoga-Lehrerin oder BWL, man macht ein Fernstudium, man kümmert sich um sich selbst. Und dann hat man irgendwann die Fähigkeit, sich dann doch, weil man auf eigenen Füßen steht, zu trennen, wenn man das möchte. Bis dahin bleibt man in der Beziehung. Hält es aus. Stichwort aushalten. Ganz wichtig. Aushalten und Optimismus sind zwei wahnsinnig wichtige Zutaten.
Aber aushalten ist was anderes als ertragen.
Richtig, ja. Aushalten heißt vielleicht mehr Bewusstheit darüber haben, dass es schwierig ist. Mhm. Ertragen klingt jetzt ein bisschen mehr nach Leiden.
Leiden.
Ja. Und wenn wir aushalten können, dabei heißt es, dass wir bewusst darüber sind, wie dysfunktional unsere Beziehung ist, also wie schwierig, streitvoll und strittig die Beziehung ist. Und Optimismus bedeutet, dass man sich selber optimistisch einstellt, also eine optimistische Einstellung hat zum Leben. Da wissen wir aus der Psychologie, je absurder und je irrationaler der Optimismus ist, desto eher schützt er uns vor negativen Informationen.
Das müssen Sie jetzt nochmal erklären.
Wenn ich also davon überzeugt bin, dass die Welt gut ist, dass der Mensch gut ist, dass der Beruf, den ich mache, super ist, dass ich tolle Kinder habe, dass ich selbst ein toller Mensch bin, dass das Leben wunderschön und die Natur wunderbar ist, dann schützt es mich davor, dass mein Partner über den Nachbarn, über die Politik oder über das Auto meckert, das nicht ordentlich repariert wurde. Also wenn ich selber positiv in die Welt blicke und voller Optimismus bin, dann tun schlechte Informationen weniger weh. Und das ist eine persönliche Entscheidung, die Sie selber treffen können. Sie können selber sagen, ich liebe das Leben, oder Sie können sagen, das Leben ist scheiße.
Also nicht den Narzissten bewusst verändern, sondern die eigenen Verhaltensweisen ihm gegenüber oder der Narzisstin gegenüber.
Nicht mal in Bezug zu ihm, sondern wirklich nur, deshalb sage ich, ein bisschen narzisstischer werden, wirklich nur Fokus auf mich selbst, auf die Gestaltung des eigenen Selbst. Und Sie werden sich wundern, wie Ihr Lieblingsnarzisst anfängt, hohl zu drehen, weil er Sie nicht mehr erreichen kann.
Dann wird es aber auch wieder schwierig.
Ja, aber dann können Sie ja anfangen zu verhandeln. Dann haben Sie ja eine Machtposition und können sagen, also es wird mal wieder Zeit, glaube ich, dass du die Spülmaschine ausräumen musst.
Interessanter Ansatz vom Narzissmus-Doc Dr. Pablo Hagemeyer. Sie halten auch Lesungen aus Ihren Büchern und haben ein interessiertes Publikum. Und auch manche Leserinnen und Leser, die sofort das umsetzen, was sie erzählen.
Ja, sofort ist gut. Ich hatte eine Lesung mal in Niederbayern und ich kann es jetzt nicht auf Niederbayern bringen.
Na, das sollten Sie lieber nicht.
Und auf jeden Fall saß ich da und eine ältere Dame, die sicherlich 85 Jahre alt war, eine rüstige ältere Dame aus dem dörflichen Umfeld, sprang plötzlich auf, also wirklich, es war nach der Lesung, also und wir diskutierten so, meldete sich zu Wort und sagte, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, dass ich trotzdem jeden Sonntag jetzt wieder zum Bibelkreis gehen werde, auch wenn mein Mann das nicht will. Jetzt muss man auch so auf Bayerisch sagen.
Na, und, das lassen Sie.
Und das war so erfrischend.
Schön.
Ja. Und das ist es eigentlich, es trotzdem zu tun, ja, was man braucht.
Ist das nett? Dann haben Sie doch sofort den Effekt gemerkt. Also kommen doch viele Leute zu den Lesungen, die sofort was mitnehmen können.
Ja, ja. Und der Ehemann, der Gott natürlich was auch immer wie behandelt, aber zumindest, wenn er das lernt, also wir wollen ja nicht den armen Narzissten, ne, nicht auch noch bestrafen dafür, aber zumindest müsste er lernen, dass er sich auch verändern könnte, wenn er denn ein bisschen Abstand zu seiner Fantasie kriegt.
Ich glaube, wenn jeder den Willen hat, sich ein bisschen zu verändern, kann man sich schön in der Mitte treffen, aber das ist ein Idealzustand, den wir nicht erreichen werden. Selbstsabotage und Verachtung wollten wir schon noch besprechen, das sind ja die Titel Ihrer beiden aktuellen Bücher.
Ja.
Die Selbstsabotage ist aber jetzt nicht, das ist ja auf den Narzissten bezogen, genau, dass er sich selber nicht sabotiert.
Genau, also dass wir uns selbst auch nicht sabotieren, wenn die anderen Dinge, die narzisstisch sind, uns sabotieren. Darum geht's. Also wenn die Dinge, die wir narzisstisch verfolgen, wie eigene Größen, Selbstideen oder Fantasien oder Empathielosigkeit, dass wir am Ende eher den Kürzeren ziehen. Das ist die Idee des Selbstsabotagebuches. Und das hat jeder von uns ein bisschen drin. Also zu glauben, dass man toll ist und die Arbeit nicht erledigen muss. Oder einen inneren Kritiker hat, der einen fertig macht, weil man eben perfekt sein muss. Diese ganzen Dinge, die ohne Humor stattfinden. Also ich habe auch ein Kapitel über Humor und da steht drin,
ein schönes Kapitel auch,
dass Narzissten tatsächlich Humor können. Es sind nur die psychopathischen Menschen und die antisozialen Menschen, die keinen Humor können. Daran kann man es erkennen. Also ein Witz mit einem Narzissten geht wunderbar, mit einem psychopathischen Menschen nicht so gut.
Die können ja über sich selber auch lachen.
Ja, warum? Weil über sich selbst lachen fördert ja sozusagen im Mittelpunkt zu stehen. Und das ist ja wieder, was narzisstische Menschen ja wieder witzig finden. Und damit gut können. Ja, und das dekliniere ich so durch. Man wird ein bisschen von mir erfahren, dass ich mit Golfspiel hadere, weil ich das als optimistischer Mensch, der ich bin, verknüpfe mit Umweltzerstörung und Golfplätze ist nur was für Snobs und für Reiche und so. Aber im Laufe des Buches lerne ich, dass es sehr, sehr gewinnbringend für meine Ehe ist, mit einem dünnen Stock einen kleinen Ball zu schlagen. Und die Red Flags, die es dann am Loch gibt, kann man dann auch anspielen. Ja, das ist Selbstsabotage.
Und bei der Verachtung?
Verachtung ist ein Affekt, ein Gefühl von ein paar Grundaffekten, die wir als Mensch haben, universell, also neben Freude, Angst und so weiter und Wut. Paul Ekman hat die beschrieben, ist Verachtung ein den anderen Menschen erniedrigendes Gefühl, eine Emotion, die wir haben zu anderen Menschen. Wir erniedrigen andere Menschen und können sie dann vernichten eigentlich.
Um uns selbst zu erhöhen.
Im schlimmsten Falle die anderen zerstören dabei. Verachtung ist aber jetzt nicht nur schlecht. Wir können auch Menschen verachten, die sich eben unmoralisch verhalten. Dann ist Verachtung ja auch in Ordnung. Und das dekliniere ich so durch anhand von einem Pärchen, Hanna und Hans. Er ein grandioser Narzisst und sie eher eine angepasste Co-Narzisstin, die an ihren eigenen Trauma-Dingen leidet und am Ende sich trennen müssen, weil es nicht anders geht. Und jeder ist so seinem Schicksal so ein bisschen ausgeliefert. Und ja, über das Lesen erfährt man ein bisschen was über diese Dynamiken.
Die aktuellen Bücher von Ihnen heißen Verachtung, der nette Narzissmus-Doc erklärt, wie bösartiger Narzissmus entsteht und wir dagegen vorgehen können, erschienen bei Eden Books. Und das zweite Buch heißt Hör auf mit der Selbstsabotage, unbewusste Narzissmusfallen erkennen und hinter sich lassen, bei Knauer erschienen. Beides auch schon wieder Bestseller. Was haben Sie denn für sich gelernt? Das ist ja für Sie jetzt nicht eine Therapie gewesen, diese Bücher zu schreiben, sondern Anregung, sich selbst etwas zu verändern und andere zu beraten dadurch. Wir haben zwar viel gelacht jetzt in diesen zwei Ratstunden, aber es ist ein ernsthaftes Thema, wo man anderen auch dabei nicht im Stich lassen sollte und Hilfe anbieten kann.
Also die Ernsthaftigkeit an dem Thema ist tatsächlich, es ernst zu nehmen, für sich selbst. Also sich selbst treuer zu werden, disziplinierter zu werden, authentischer, ehrlicher zu werden, um eben dieses Image, was man dann so vor sich herträgt oder jemand anders vor sich herträgt, ein bisschen zu hinterfragen und dass wir noch mehr Mensch werden, als wir vorgeben zu sein.
Das klingt doch schön. Danke für den schönen Rat, danke für das interessante Gespräch. Wir sehen uns dann wieder, wenn Sie die Gebrauchsanweisung für den Menschen geschrieben haben.
Wenn ich fertig habe,
Und schön, dass Sie bei uns bei BR Heimat waren. Was ist denn für Sie als Bonner, der in Oberbayern lebt, Heimat?
Also meine Mutter sagte, Sprache ist Heimat. Insofern, da ich kein Bayerisch so richtig beherrsche, aber ich schön finde, wie es klingt, ist es vielleicht so ein bisschen das. Heimat ist für mich Natur auch, da wo man sich wohlfühlt, kann auch mal ein bisschen, ich sag mal, beschwerter sein, so, weil man sich ja daran gewöhnt hat. Also ich fühle mich wohl in Konflikten und in Auseinandersetzungen. Das ist auch Heimat.
Schön, dass Sie bei BR Heimat waren. Dankeschön.